Guten Abend. Claudia hat es schon gesagt, Ostern liegt schon wieder hinter uns. Diese Zeit, wo das Reich Gottes mächtige Gebietsgewinne in unserer von Krankheit, Krieg und Tod gezeichneten Welt erzielt hat. Naja, und doch machen wir die Erfahrung, jetzt wo das Leben weitergeht, gibt es weiterhin Leid. Es ist nicht alles Auferstehung und Halleluja. Es bleibt oftmals mühsam. Und das bleibt uns natürlich im Alltag nicht verborgen. Und deshalb habe ich uns als nachösterlichen Predigtext mal was ganz Besonderes ausgesucht. Aus einem biblischen Buch, ich glaube, darüber haben wir noch nie gepredigt, aus dem Buch mit dem denkwürdigen Namen Klagelieder. Und da lese ich aus dem 3. Kapitel ab Vers 21. Da heißt es, eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Denn der Herr verstößt uns nicht für immer. Er lässt uns leiden, aber dann erbarmt er sich wieder, denn seine Gnade ist groß. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. Das klingt schon dramatisch. Wer so spricht, der muss einiges an Enttäuschung und Krisen hinter sich haben. Vielleicht steckt er sogar noch mittendrin. Doch am Ende des langen Tunnels taucht so ein Lichtstreif auf. Am Horizont ein Silberstreif der Hoffnung. Nun kommt es darauf an, dass hier nicht nach einem Strohhalm gegriffen wird, sondern tatsächlich ein verlässlicher Grund zur Hoffnung gegeben wird. Das könnte dann auch für uns die Chance sein, nicht aufzugeben, sondern wieder Kraft und Lebensmut zu investieren. Hoffnung für unseren vielleicht angeschlagenen Glauben, Hoffnung für brüchige Beziehungen, Hoffnung für die nächsten Schritte. Doch bevor diese Hoffnung aufleuchtet, lässt uns der Verfasser unseres Predigtextes auf eine unerhört ehrliche Weise Anteil nehmen an Krisenerfahrungen, die ihn und sein Volk bis ins Tiefste erschüttert haben. Bei diesem Text ist der Hintergrund die Belagerung und die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 vor Christi Geburt. Die heidnischen Truppen haben das Heiligtum des Volkes Israel, den Tempel Gottes, zerstört, geschändet. Die Elite des Volkes Israels wurde deportiert, die Familien und die Lebensgrundlage Israels gleichsam vernichtet. Was ist das, was wir hier hören? Ist das draußen oder drin? War auch schon? Okay. Gut. Es kümmert sich jemand. Also. Diese Situation, wir lassen uns jetzt nicht weiter ablenken, war für Israel ein nationales Unglück. Das ist eine religiöse Katastrophe gewesen und für die Frommen Israels ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Das alles steht nämlich total im Widerspruch zu ihrer Vorstellung von nationaler und wirtschaftlicher Größe und Sicherheit. Und was am schlimmsten ist, es passt nicht in ihre Vorstellung von Gott. Wenn unser Gott diese Katastrophe nicht verhindert, ist er möglicherweise dann den heidnischen Göttern unterlegen? Oder hat er uns vergessen? Bereits ad acta gelegt? Nicht also Gedanken kommen dann. Sind wir, das auserwählte Volk seiner Liebe, ihm vielleicht gar nicht mehr wichtig? Hat er uns abgeschrieben? Interessiert ihn unser Ergehen jetzt gar nicht mehr? Ja, und haben wir überhaupt noch eine Zukunftsperspektive? Ihr merkt, das sind keine akademischen Fragen. Und ich lese mal das Buch Klagelieder des Jeremia im 3. Kapitel im 1. Alten Testament. Hier steht ein Mensch wirklich am Abgrund und klagt Gott die Ausweglosigkeit seiner Situation in einer so drastischen Sprache, dass einem fast der Atem stockt. Da sagt er, ich bin der Mensch, der Gott, den Gott mit seiner Rute schlägt. Ich bin nur noch Haut und Knochen, weil seine Hand mich straft. Bitteres Leid und Erschöpfung haben mich überwältigt. Er lässt mich in der Finsternis allein. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt, mit hohen Mauern umgeben. Ich komme nicht mehr heraus. Er hat meine Wege mit großen Steinblöcken versperrt. Ich weiß nicht weiter. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr Gott, hast mir alles genommen. Tja, wer hätte gedacht, dass sowas in der Bibel stehen könnte? Und lässt der Gott, an den wir glauben, sich sowas gefallen? Außerhalb von Glauben und Kirche, ja, da wird gejammert, geflucht und Gott gelästert. Klar, aber im Gottesdienst, in der Bibel, so eine radikale Klage. Es ist eine richtige Anklage Gottes. Und offensichtlich gehört das zur Einzigartigkeit des Gottes Israels, des Vaters Jesu Christi, dass wir ihm rückhaltlos alles sagen dürfen. Dass wir uns vor ihm nicht mit frommem Augenaufschlag verstellen müssen. Dass wir vor ihm aufbegehren und klagen dürfen, wenn wir nicht mehr weiter wissen und sein Handeln nicht verstehen. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass Klage und Zweifel, Protest und Unverständnis ebenso zur Sprache des Glaubens gehören, so wie Vertrauen und wie Dank und Hingabe und Zuversicht. Ja, auch Klage und Protest gehören zur Sprache des Glaubens. Ich denke manchmal, es ist merkwürdig, dass unsere Musik, unser Worship in dieser Richtung so wenig sprachfähig ist. Fällt mir wenig ein, was in die Richtung zielt, textlich. Und dieser verzweifelte, fragende Mensch bleibt mit seinen Problemen und seiner Klage nicht bei sich. Er beklagt sich nicht bei einem anonymen Schicksal. Er jammert nicht vor sich hin, sondern er wendet sich mit seinen Fragen und seinem Unverständnis direkt an Gott. Er weiß, dieser Gott, der wird mich hören. Auch wenn es manchmal scheint, er würde sich vor mir verbergen. Und so wird aus seiner Klage, seinem Protest, ein Gebet. Und das ist vielleicht die erste wichtige Entdeckung heute. Tränen und Klagen sind vor Gott erlaubt. Wir müssen uns mit unseren bohrenden Fragen nicht verbergen, müssen unsere Ausweglosigkeit nicht mit zusammengebissenen Zähnen kaschieren. Wir dürfen ihm unsere Verzweiflung entgegenschleudern, ohne deswegen in Ungnade vor ihm zu fallen. Und deswegen dürfen wir mit den Klagen der Menschen, auch mit denen an allen Orten der Erde, in Kiew, jetzt vielleicht in Teheran, in Jerusalem, in Beirut, und auch mit unseren eigenen Fragen zu Gott kommen und sie vor ihm ausbreiten. Und Gott hört darauf. Er hört das vieltausendfache Klagen und Weinen um die unzähligen Toten, um die vielen Verletzten, um verlorene Heimat, zerstörte Hoffnung und um die bedrängenden Fragen nach Sinn und Gerechtigkeit. Auch wer klagt, gibt seinem Glauben eine Stimme. Wer vor Gott klagt, kann sich darauf verlassen, dass er nicht ins Leere ruft. Das Gespräch des Glaubens ist dann nicht etwa beendet, sondern im Gegenteil, es ist eröffnet. Wie kann es dazu kommen, dass in dem mit Klage und Protest begonnenen Gespräch mit Gott sich Vertrauen und Zuversicht einstellt? Der Beter in unserem Bibeltext, der spricht plötzlich von der Güte, der Barmherzigkeit, der Treue Gottes, obwohl sich seine katastrophale Lage noch nicht verändert hat. Jetzt heißt es plötzlich, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Woher dieser Umschwung? Der Beter hat sich an das Wesen Gottes erinnert. Oder besser, Gott hat ihn an sein Wesen erinnert. Vielleicht sind ihm Bekenntnistexte von früher, Worte seiner Eltern in Erinnerung gekommen. Vielleicht haben sich Melodien von Liedern aus den Gottesdiensten eingestellt. Vielleicht hat er Bilder von Erfahrungen mit Gott vor Augen, die in der Geschichte seines Volkes niemals vergessen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Oder vielleicht hat ihn ein Freund an ein Wort Gottes erinnert, das in seinem Leben eine besondere Bedeutung hatte und auch jetzt seine Tragkraft erweisen wird. Und dadurch wird ihm neu klar, wer dieser Gott ist, mit dem er rechnen kann. Wie Gott sich uns Menschen gegenüber verhält, was er über uns denkt und was er mit seiner Schöpfung vorhat. Gott selber meldet sich zu Wort und stellt klar, dass er von seinem Wesen her barmherzig, gnädig, voller Güte und Treue ist. Der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, ist kein Dämon, der zynisch und launisch sein böses, zerstörerisches Spiel mit uns Menschen treiben würde. Nein, auch wenn unsere persönliche Lebenssituation manchmal zerstörerische Züge annimmt und uns an den Rand unserer Kräfte treiben kann, sie darf das wahre Bild Gottes nicht zerstören. Der Gott, den die Bibel bezeugt, der hat keine Freude daran, uns Menschen zu quälen. Vielmehr ist es seine Freude, wie er selber in seinem Wort sagt, uns Menschen Gutes zu tun. So wie die Sonne jeden Morgen neu aufgeht, die Dunkelheit und Ängste der Nacht vertreibt und alles Leben in ihr helles, wärmendes Licht hüllt, so dürfen wir Menschen auch mit der bergenden Güte Gottes rechnen. Tag für Tag, jeden Tag neu. Gewiss nicht mit der Mentalität einer selbstsicheren Berechnung, als hätten wir Menschen Anspruch auf Gottes liebevollen Zuspruch. Als könnten wir einklagen, dass er uns Gutes zu erweisen hätte. Ein solcher Umgang mit Gott ist der Bibel völlig fremd. Vielmehr spricht sie auch sehr ernst von den dunklen Rätseln und auch den Gerichten Gottes, vor denen wir Menschen uns nur beugen können. Warum Gott diese Katastrophe zugelassen, jenes Unglück nicht verhindert und bei diesem zum Tod führenden Krankheitsverlauf nicht eingegriffen hat, auf diese Fragen haben wir oft genug keine Antwort. Als Garanten für Wellness- und Instant-Problemlösung lässt sich der lebendige Gott nicht missbrauchen. Aber dass er gerade den Menschen im Leiden besonders nahe ist, davon sprechen viele Texte der Bibel und das bestätigt auch unsere Erfahrung. Und nicht von ungefähr gehört der Satz aus dem 23. Psalm, nicht ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das gehört zu unseren wichtigsten und am tiefsten verankertsten Glaubenserfahrungen. Und ihr Lieben, das, was wirklich zählt und durchträgt, sind nicht unsere persönlichen Empfindungen und gefühlsbedingten Einschätzungen. Das kann doch nur die Gewissheit sein, dass Gott selber uns zusagt, die in seinem Wesen begründet ist. Dass Gott uns als liebevoller, barmherziger Vater begegnen will, das hat er nicht nur in der Geschichte Israels, sondern vor allem in seinem Sohn Jesus Christus aller Welt deutlich gemacht. Gott hat sich selber in seinem Sohn den Weg des Opfers, des Leides nicht erspart. Der Superstar war nicht seine Rolle. In der Ohnmacht des Gekreuzigten hat sich die Liebe Gottes glaubwürdiger gezeigt als in den von uns bevorzugten Machtdemonstrationen. In Jesus hat Gott uns sein Herz gezeigt. So ist Gott gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Auf das erlittene Leid und Unrecht, auf die Nacht des Todes Jesu folgt der Morgen der Auferstehung. Gott hat den Tod besiegt und damit alles Leid und Unrecht überwunden. Und seit Ostern ist die Hoffnung, nicht tot zu kriegen. Die Hoffnung, dass Gott niemanden aufgibt, dass alles Leid der Welt befristet ist, dass Gott Recht behalten wird und sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit kommen. Diese eine Hoffnung bleibt uns immer, an ihr können wir festhalten. Sie trägt und sie hält wirklich. Die Güte Gottes hat kein Ende. Sie ist grenzenlos Und sie wird unsere Grenzen weit machen. Sie wird uns innerhalb unserer Grenzen Kraft geben und den Mut, auch mit offenen Fragen tapfer zu sein. Und sie wird vielleicht nicht alle unsere Sorgen auflösen, aber sie wird unsere Sorgen und Fragen ihre depressive und zerstörerische Kraft nehmen. Denn wir dürfen wissen, wir leben unter einem geöffneten Himmel, aus dem uns Zeichen der Barmherzigkeit und Verlässlichkeit Gottes auf unserem Wege begleiten. Und das jeden Morgen neu. Amen.